Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 27. März 2010 und ihr hört die mittlerweile 20. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. MMOs, also Massively Multiplayer Online-Spiele, sind spätestens seit World of Warcraft der Renner. Jedes Jahr erscheinen zig neue. Und viele davon sind mittlerweile sogar kostenlos. Also der Free-to-Play-Markt wächst noch stärker als der monatliche Abo. Aber was ist eigentlich die Faszination hinter MMOs? Und warum steckt man so viel Zeit und vor allem Geld? Schließlich kosten die meisten eben monatliche Gebühren hinein und kommt eigentlich nie zu einem richtigen Ende. Um darüber zu diskutieren, habe ich mir Sebastian eingeladen. Frisch aus dem Krankenhaus, wieder halbwegs gesund. Hallo, Sebastian.
Hallihallo.
Und damit gehen wir auch schon wieder in die Diskussion. Ich gebe es ja offen zu, also mit den MMOs hat mich tatsächlich World of Warcraft dazu gebracht. Hätte ich damals die Einladung zur europäischen Beta nicht erhalten, würde ich vermutlich dieses Genre bis heute meiden. Also ich habe auch im Vorfeld zu World of Warcraft nie mich damit beschäftigt. Ich meine, ich bin Einzelspieler und so. Da hat mich das nie interessiert, aber dann kam eben die Einladung und dann kam die Bestellung der englischen Collector's Edition und dann kamen 2 Jahre, ja, in denen ich wohl nicht ganz so viel anderes gemacht habe. Wie ging's denn dir, Sebastian?
Über 2 Jahre wenig machen, wäre ich schon froh gewesen. Naja, mir ging es da so ähnlich wie dir, wobei ich sagen muss, World of Warcraft hat eigentlich nur die Spitze des Eisberges dargestellt. MMOs habe ich schon vorher gespielt. Ich habe damals mit Dark Age of Camelot angefangen und da im Prinzip auch schon jede Menge Zeit drin versenkt, wobei das in keinster Weise vergleichbar mit World of Warcraft ist, weil solche Sachen wie Quests, die mit einem klaren Ausrufezeichen über den Kopf angezeigt werden, sind ja Sachen, die meiner Ansicht nach WoW erst jargonfähig gemacht haben. In Dark Age of Camelot gab es sowas nicht. Aber als bekennender Warcraft-Fan und Blizzard-Fan blieb es dann natürlich nicht aus, irgendwann mal auch mit World of Warcraft anzufangen. Es war zwar nicht die europäische Beta, aber ich denke mal, eine Woche nach Release ist durchaus etwas, was wo man sagen kann, da habe ich definitiv einiges an Zeit drin versenkt.
Na gut, heute soll es natürlich nicht ausschließlich um World of Warcraft gehen. Deswegen die Frage an dich: Was hat dich dazu getrieben, Dark Age of Camelot anzufangen?
Zu Dark Age of Camelot bin ich gekommen, weil ich habe damals bei einem Bekannten gewohnt und der hat es halt unglaublich oft gespielt und war total fasziniert von dem Spiel. Und es fängt damit an, dass man sich mal dazusetzt und sich das Ganze mal anschaut und aha, was ist das denn? Oh, man spielt das im Internet, man bezahlt dafür monatlich. Das war ja damals was ganz was Neues für uns. Die Ultima-Geschichten haben wir ja nicht mitgemacht. Das kam natürlich alles erst später, als man sich mit dem Genre auseinandergesetzt hat. Und das endete darin, dass er damals dann zur Bundeswehr musste. Er musste früh pennen, weil wegen früh aufstehen. Aber er wollte unbedingt noch die letzten 50 Crafting-Skill-Punkte fertig machen. Was im Gegensatz zu World of Warcraft mal nicht eben in 5 Minuten gemacht ist, wenn man die entsprechenden Materialien da hat, sondern für 50 Craft-Punkte in Dark Age of Camelot im oberen Crafting-Bereich konnte man durchaus schon mal 4 bis 6 Stunden einberechnen. Und erst hat sich dann halt schlafwendig, hat mir das Rudimentärste erklärt, gesagt, pass auf die 3 Knöpfe musst du drücken, zu dem Händler musst du hin und die Materialien kaufen und dann drückst du einfach auf die Knöpfchen und hab halt angefangen für ihn zu craften. Das ging hin bis zu Whispers von Bekannten, die gesagt haben, hey, willst du mich mit eben in das Dungeon? Und ich sag, ich habe wohl keinen Plan vom Spiel. Ah, nee, wir erklären dir das schon. Ja, und so kam eines zum anderen. Ich habe später dann meinen eigenen Account geschenkt bekommen von jenem Bekannten und war quasi dem MMO-Spielen verfangen.
Genau dieser Punkt, diese lange Crafting-Zeiten und diese Umständlichkeit, deswegen habe ich die vermutlich vorher so viel gemieden. World of Warcraft hat es radikal anders gemacht. Es war einsteigerfreundlich und vor allem einzelspielerfreundlich. Also man kann bis heute die ersten 80 Level, also bis zum Max-Level, komplett alleine spielen, ohne jemals mit einem anderen Mitspieler geredet zu haben. Natürlich stellt sich da jetzt auch wieder die Frage, welchen Sinn hat dieses MMO dann, wenn man es sowieso alleine spielt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehöre jetzt auch mit zu der Fraktion Spieler, die bis zum Max-Level am liebsten Solo gespielt hat. Also ich habe damals das normale WoW, bevor die Add-ons rausgekommen sind, das wird ja in Community-Kreisen oder in Kennerkreisen liebevoll Vanilla-WoW genannt. Da habe ich damals den Schurken gespielt. Den konnte man natürlich auch hervorragend Solo spielen. Später kam ein Jäger dazu, der ist im Solo-Play wenn nicht sogar noch mal Vielfaches besser, wenn nicht sogar der einfachste Solo-Spielcharakter. Und ich habe auch immer Solo gespielt. Es ist so schwer zu erklären an für sich. Ich spiele oder habe auch gerne MMOs gespielt, aber es sind immer diese Berührungsängste, mit fremden Leuten irgendwas zu machen, die man nicht kennt. Mit Freunden, mit Bekannten gehe ich eher in eine Instanz als mit fremden Leuten, weil du kannst die Leute schlecht einschätzen. Vielleicht geht es da vielen genauso. Und ich meine, klar, schlussendlich, du kommst in eine Gilde rein, die Leute sind dir auch alle fremd, aber du verbringst halt mehr Zeit mit denen und lernst sie auch besser kennen und hast dann irgendwann mal so eine gewisse freundschaftliche Basis aufgebaut, wo man die Leute einschätzen kann. Und das ist für mich dann wiederum was ganz was anderes, als wie wenn ich auf Max-Level versuche zu leveln und mich mit irgendwelchen Fremden zusammentun muss für eine Instanz und danach sehe ich die nie wieder. Also da habe ich mich ziemlich schwer mitgetan und wer weiß, vielleicht geht es den einen oder anderen da in dem Fall ganz genauso.
Quasi die soziale Komponente. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum so viele so lange an dem Spiel dranbleiben. Also ich muss sagen, das ist auch für mich der Grund, warum ich seit langem nicht mehr gespielt habe. Ich habe das letzte Add-on geholt, bis Level 80 gespielt und Zeit für Raids und sowas habe ich gar nicht. Wobei es mich natürlich schon reizen würde. Aber da mir die Gilde abhanden gekommen ist, beziehungsweise ich sie verlassen habe, war natürlich der Anreiz, jetzt ständig reinzugehen und mit Freunden und so zu unterhalten, nicht mehr vorhanden.
Da gebe ich dir recht. Es ist etwas, was ich jetzt im Moment auch mehr oder weniger durchmache. Ich habe zwar so an für sich mit WoW und mit dem Raiden an für sich habe ich jetzt abgeschlossen. Das war damals viel zu zeitintensiv. Rückblickend weiß ich, dass es vielleicht nicht unbedingt immer die beste Idee war, 3, 4 Abende dafür zu opfern, Raiden zu gehen, wo Sachen anstehen, die wesentlich wichtiger waren oder gewesen wären. Aber jetzt, wo ich zwischendurch wieder mal in das Spiel reinschaue, weil ich ja auch das Glück habe, dass mein Bruder den Account von mir weiterhin finanziert, um mit meinen 80er Charakteren zwischendurch mal was unternehmen zu können, muss ich sagen, bin ich eher mit Twinks unterwegs, also mit Charakteren, die ich neu erstellt habe, um ein bisschen was zu leveln oder halt noch ein paar Ecken aus WoW kennenzulernen, die ich vielleicht noch, auch nach 4 Jahren noch nicht wirklich kenne. Das mache ich wesentlich eher, als mit meinen Level 80 Charakteren einzuloggen, weil was willst du sonst großartig machen? PvP bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und ansonsten ist es ja ziemlich rar gesät, was du da tun kannst. Deswegen kann ich auch durchaus verstehen, dass Leute, die sagen, ich habe keine Gilde oder niemanden, mit dem ich mich dauernd was unternehmen kann, dass die auch WoW eher dem Rücken zukehren. Auf der anderen Seite allerdings weiß ich auch noch, dass ich mich damals relativ schwer mitgetan habe, zu sagen, passt mal auf, ich höre jetzt auf zu raiden und höre mit WoW quasi auf. Das war damals eine Entscheidung, die ich mir ziemlich schwer gemacht habe, gerade weil man viele Leute kannte und auch gut kannte. Es hat auch weniger was damit zu tun gehabt, dass ich als Offizier in der Gilde tätig war oder als DKP-Leiter meine Zuständigkeit irgendwo hatte, sondern es lag mehr an den Leuten, dass ich mir das schwer getan habe zu sagen, nee, ich höre da jetzt auf. Also es gibt sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite der Medaille. Und wenn man kein klares Ziel hat, das man in WoW angehen möchte oder halt in jedem anderen MMO auch, dann klar, warum sollte man es spielen?
Reiz jetzt, um nochmal kurz auf Dark Age auf Camelot zurückzukommen, da würde es, glaube ich, ohne soziale Komponente überhaupt nicht funktionieren, weil wirklich einen Einzelspieler-Content gibt es da ja nicht. Und der Kern des Spiels sind die Realm versus Realm-Kämpfe, also die großen PvP-Kämpfe.
Ja.
Und da alleine reinzugehen, ist, glaube ich, Selbstmord.
Wer Dark Age of Camelot gespielt hat, jetzt zum Beispiel, und dann den Schwung nach WoW gemacht hat, wird feststellen, dass das echt wirklich Welten zwischenliegen. Also ich bin ja jetzt ein überzeugter Heiler-Spieler. Ich spiele unglaublich gerne Heiler. Das hat seinen Ursprung natürlich in Dark Age of Camelot. Und in WoW habe ich natürlich auch einen Heiler gespielt. Und allein dieser Unterschied, dass du in World of Warcraft selbst als Heiler irgendwo die Möglichkeit hast, ordentlich Schaden auszuteilen, um immer noch solo auf 80 zu kommen, wie jetzt aktuell meine Priesterin, die auf 73 in Nordend unterwegs ist. Das wäre damals in Dark Age of Camelot gar nicht möglich gewesen. In Dark Age of Camelot ist es so, wenn du zauberst und ein Gegner steht an dir dran und schlägt dich, wird der Zaubervorgang unweigerlich abgebrochen. Dann war es das. Dann kannst du auch nicht mehr zaubern und hast im Prinzip Pech gehabt. Dann musstest du dich darauf verlassen, den Gegner mit deinen Hämmerchen kaputt zu schlagen. Aber als Heiler hattest du halt keine Schlagstyles, so wie du es in WoW auch hast. sondern dann ging es wirklich nur darum, den Gegner stupide runterzukloppen. Zumal dir als wirklich als Heiler, wenn du dich für die Klasse Heiler entschieden hast, du sowieso keine wirklichen Angriffszauber hattest, sondern maximal Zauber, die den Gegner geschwächt haben. Es wäre also als Heiler vollkommen undenkbar gewesen, dich in irgendeiner Form auf Max-Level hochzuspielen. Zumal es, wie gesagt, mit Quests sowieso ziemlich übel aussah. Es war gang und gäbe in Dark Age of Camelot, sich auf Max-Level hoch zu grinden, also so lange Gegner zu töten, bis man das Max-Level erreicht hat. Und das ging definitiv nur in einer Gruppe.
Wenn man länger darüber nachdenkt, dann ist es ja im Prinzip genau der Punkt, der World of Warcraft gebracht hat und MMOs damit endgültig salonfähig gemacht hat. Ich meine, wenn ich mir The Lord of the Rings Online zum Beispiel anschaue, das ist im Prinzip nur ein durchgängiges Einzelspielerspiel mit wirklich sehr guter Story und allem. Wenn ich mir früher Ultima Online oder Meridian 59 anschaue, ja, da hast du nicht viel zu tun so alleine und hoffst, dass jemand da ist, der sich mit dir abgibt. Und früher war ja auch noch das Problem, dass PvP noch gerne gemacht wurde, also dass die Leute dich einfach grundlos angegriffen haben und deine Sachen gestohlen haben und so. Ich denke, das ist tatsächlich der Punkt, warum jetzt MMOs so erfolgreich sind.
Guck dir doch allein Guild Wars an. Wenn du Guild Wars nicht gerade, ich habe Guild Wars eine Zeit lang gespielt, weil es ja auch kostenlos ist. Da bietet es sich natürlich an, da mal reinzuschauen. Und wenn du dich nicht gerade dazu entscheidest, dir einen vorgefertigten Level 20 Charakter zu erstellen, um PvP zu betreiben, sondern tatsächlich der Story folgen willst, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es am Anfang auch so war. Eins der Add-ons von Guild Wars haben wir damals gespielt, die ja auch durchaus allein lauffähig sind. Da lief es ja auch darauf hinaus, dass du nicht zwingend auf eine Gruppe angewiesen bist, weil du deine Gruppe mit NPC-Söldnern auffüllen konntest. Das heißt, selbst wenn du eine Questreihe hattest, die voraussetzte, dass du eine Gruppe hast, konntest du, bevor du dann losgezogen bist, aus einem Heer von Leuten aussuchen, die deine Gruppe auffüllen. NPC gesteuert sind und damit das Abenteuer oder eine Quests begehen. Da ist natürlich auch wieder die Frage, inwiefern das MMO ist. Das hätte man so in der Form auch locker als ein Dragon Age jetzt verkaufen können oder als ein ganz normales, simples Singleplayer-Rollenspiel.
Vorteil von MMO ist ganz klar, dass die Nutzer in den meisten Fällen monatlich bezahlen müssen. Das ist das für die Firmen natürlich mehr lohnen, als wenn sie einfach nur ein Einzelspielerspiel rauswerfen würden. Die meisten heutigen MMOs sind klar sehr einzelspielerfreundlich und da stellt sich dann doch schon die Frage, warum man dann überhaupt noch ein MMO braucht.
Ich denke, MMO, auch wenn man es alleine spielt, ist einfach die Faszination, etwas zu tun, was Millionen andere Menschen auch tun. Und zwar nicht unabhängig von dir, sondern gleichzeitig mit dir. Auch wenn du es alleine spielst, hast du dennoch Leute um dich herum. Wenn du ein Singleplayer-Spiel spielst und du kommst an einer Stelle nicht weiter, bleibt dir meistens der Griff zu einer Komplettlösung oder du googelst dich im Internet durch, in der Hoffnung, Antworten auf deine Fragen zu finden, was dich natürlich jede Menge Zeit kostet. Spielst du jetzt ein MMO, weißt du, dass es zigtausende von Leuten auf dem Server gibt, die die Quest eventuell in den meisten Fällen aber schon auch gemacht haben und kannst dich dann da durchfragen. Du erstellst einfach deine Frage direkt im Spiel, im Chat, bekommst deine Antwort auf die Frage und bist weitergeholfen. Ich denke mal, es ist weniger, vielleicht weniger der Fakt, mit unbedingt einer Gruppe spielen zu müssen, aber wirklich mehr so das Gefühl, dass du etwas machst, was viele andere auch machen, dass du das nicht alleine machst, dass du Leute um dich herum hast. Du spielst es zwar alleine, aber im Endeffekt bist du es natürlich nicht. Ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Die Leute verschwinden ja nicht. Nicht, wenn du gerade instanzierte Bereiche hast. Aber ich denke mal, das ist es, was die Faszination MMO ausmacht. Dass du etwas erlebst, was viele andere auch mit dir erleben.
Jetzt hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge das Thema das Ende von Spielen, also dass manche Enden nicht so sehr befriedigend sind. Da kam natürlich auch das Thema auf MMOs. Denkst du, dass ein MMO ein Ende hat?
Ja, ich habe ja auch in der letzten Folge das natürlich schon versucht, ein bisschen zu erläutern. Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon gesagt, im Prinzip endet das Spiel, wenn du den aktuellen Raid-Content fertig hast. Wenn du den letzten entscheidenden Endboss, den das Spiel zu bieten hast, besiegt hast, hast du per Definition das Spiel eigentlich durchgespielt und beendet. Je nachdem, wie schwer dieser Raid-Boss ist und an wie vielter Stelle du auf dem Server bist, der diesen Raid-Boss tötet, ist die Freude natürlich ungemein groß. Ich nehme da auch gern nochmal das Beispiel von meinem Bruder, der mit seiner Raid-Gilde den Lichtkönig als Server First getötet haben, wo die Freude immens groß ist, aber dann 5 Minuten später schon darüber diskutiert wird, wie man den Hard-Mode angehen soll. Das heißt, du hast an für sich da kein Ende, weil du im Content immer noch weitermachen kannst. Du besiegst zwar die gleichen Gegner schon wieder, allerdings auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Nennen wir es mal einen zweiten Walkthrough in einer höheren Schwierigkeitsstufe, um das im Singleplayer ein bisschen ansiedeln zu können. Alles, was danach folgt, ist, du sammelst Equipment und versuchst dich zu verbessern, aber das Gefühl, den Gegner nochmal zu töten, ist natürlich nicht so groß wie beim ersten Mal. Ich persönlich würde schon sagen, dass du das Spiel irgendwo durch hast, wenn du den letzten Raid-Content besiegt hast. Was Blizzard als neuen Content nachliefert, unabhängig von den Add-ons, ist ja irgendwo vergleichbar mit den jetzt DLCs, die Spiele erweitern um bestimmte Gebiete oder Bossgegner, halt kostenlos. Und ein Add-on ist, das Add-on ist dann für mich ganz normal ein Add-on wie für jedes Singleplayer-Spiel auch. Du hast wieder neue Herausforderungen, irgendwo neue Gegner und bekommst meinetwegen auch dazu wieder neuen downloadable Content zugesteckt, der das Spiel für dich erweitert. Im Endeffekt ist es schwer zu sagen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, ob er mit dem Besiegen des letzten Endgegners das Gefühl hat, das Spiel durchgespielt zu haben oder nicht. Rein vom Fakt her, natürlich hast du ein MMO so gesehen nie durchgespielt, aber kommt halt immer drauf an, wie der entsprechende Spieler das selber sieht.
Jetzt nehmen wir den Lichtkönig, den werden wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler jemals sehen. Eben weil er alleine nicht legbar ist. Also selbst ich habe bis heute nur einen einzigen Raid-Boss liegen sehen. Ich habe selbst Ragnaros, ah, stimmt gar nicht, Onyxia habe ich auch gesehen, also sind zwei. Aber Ragnaros zum Beispiel, hab ich nie vor ihm gestanden oder gar ihn tot gesehen. Insofern würdest du dann sagen, dass ich das Ende des Spiels noch nie gesehen habe, also im Prinzip einfach mittendrin aufgehört habe, oder ist das Erreichen des Höchstlevels im Prinzip schon für sich ein Ende?
Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich persönlich würde sagen, wie das hängt selber sehr vom Empfinden des Spielers ab. Ich habe jetzt auch, was Vanilla WoW, also bevor die ganzen Add-ons rausgekommen sind, angeht, auch im Prinzip nur Ragnaros und Onyxia fallen sehen. Solche Sachen wie den Blackwing Lair, die ja später noch dazugekommen sind, oder die ganze Ankirai-Geschichte oder Naxxramas, das sind Raid-Bosse, die ich so nie gesehen habe. Wobei ich persönlich jetzt nicht das Gefühl habe, das Spiel, ich habe die auch bis heute nicht gesehen. Trotz Level 80 sind wir da nie wieder reingegangen, warum auch. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben oder das Spiel nicht durchgespielt zu haben. Für mich war es damals ein absolutes Event, Ragnaros mit 40 Leuten getötet zu haben und war glücklich. Ich hatte irgendwo dieses Gefühl, jawohl, wir haben es geschafft. Ein ähnliches Erlebnis, ein ähnliches Gefühl, wenn man ein Singleplayer-Spiel durchspielt. Und alles, was danach kam, war für mich nur noch, okay, ich verbessere mein Equipment, um eventuell spätere Bosse leichter zu besiegen, die ich natürlich sinnloserweise nie gesehen habe. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Auch da würde ich das wieder sehr auf den persönlichen Geschmack oder das persönliche Empfinden des einzelnen Spielers dann zukommen lassen. Ob er das Gefühl hat, mit Max-Level schon das Ende des Tunnels erreicht zu haben oder ob das tatsächlich erst im Zusammenhang mit dem Töten des letzten Endgegners ist. Wobei ich auch sagen muss, Blizzard versucht da jetzt natürlich einiges einfacher zu machen. Aus guten Quellen, nämlich meinem Bruder, weiß ich, dass ja die Gegner jetzt eine Aura ausstrahlen, die es dir ermöglicht, mehr Schaden zu machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat ist, werden die Spieler zwangsläufig irgendwann mal immer mehr und immer mehr Schaden machen, bis es irgendwann mal ein Klacks ist, den Lichtkönig getötet zu haben. Da geht Blizzard einen konsequenten Weg und versucht, das Spiel casual-freundlicher zu machen und nicht. Ich sag mal, Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, nur eine Handvoll Leute gibt es nur, die damals die Samuel-Instanz, die ja die letzte Instanz, der letzte Raid-Content war, bevor Northrend rauskam, die den Endgegner dort besiegt haben, der ja für die WoW-Lore durchaus auch wichtig war.
Was ich halt immer noch nicht so richtig verstehe, warum habe ich monatelang eben diese 14 € pro Monat bezahlt? Ich meine, das Ende des Spiels habe ich faktisch nicht gesehen. Also im Prinzip macht man 80 Level dasselbe und dann hört man einfach auf. Also von einem befriedigenden Ende jetzt, um erneut natürlich das beste Spiel der Welt Mass Effect zu nennen. So ein Gefühl hatte ich bei World of Warcraft nie. Ich habe halt einfach irgendwann das Abo nicht mehr verlängern, dann war die Sache erledigt. Also. Aber dass ich jetzt die Zeit, die ich da reingesteckt habe, bereuen würde, ist natürlich auch nicht so. Sind schöne Geschichten in sich gewesen, die Welt ist natürlich interessant und eben auch die sozialen Kontakte, die vorhanden waren, waren einfach mal wieder reinzugehen und halt quasi als riesiges Chatprogramm zu benutzen.
Ich finde, am besten erklärt sich das Ganze mit einer Art Milchmädchenrechnung des Zeitkostenfaktors. Wenn du überlegst, jetzt in meinem Beispiel 60 € für Modern Warfare 2 bei de facto gerade mal 5 Stunden, die ich für den Singleplayer gebraucht habe. 60 € für 5 Stunden wirklich Spaß. Nehmen wir mal den Multiplayer außen vor, der kann natürlich jede Menge Spaß machen und auch auf längere Zeit beschäftigen. Aber für den Singleplayer 4 Stunden, knapp, ja, 5 Stunden, 60 €. Mass Effect habe ich mir jetzt nicht sofort gekauft, als es rauskam. Ich habe es mir damals für 20 € aus der Pyramide mitgenommen. Aber ich habe drei Charaktere gespielt, von 15 über 20 bis zu 30 Stunden pro Charakter war alles mit dabei. Das sind dann wieder grob, ich sag mal, an die 70, 80 Stunden, die ich dann für 20 € bekommen habe. Und jetzt kannst du natürlich dir aufrechnen, wenn du jemand bist, der wirklich aktiv raidet oder viel WoW spielt, was da an Stunden zusammenkommt und was du dafür halt monatlich bezahlst, das ist vom Kosten-Nutzen-Faktor oder vom Kosten-Spaß- oder Kosten-Zeit-Faktor mit nichts anderem zu vergleichen. Ich hab weit über 2000 Stunden in World of Warcraft investiert und das ist nur die Zeit, die auch mein X-Fire installiert war und mir genau diese Zeit aufgezeichnet hat. Es sind wahrscheinlich weit über 3, 3,5 bis fast 4000 Stunden, die ich in World of Warcraft verbracht habe. Und ich habe es knapp 4 Jahre lang, sagen wir mal 3 Jahre lang wirklich aktiv gespielt. Und der Kosten-Zeit-Faktor ist einfach mit keinem anderen Spiel zu vergleichen. Also ich bin jetzt nie jemand, der sich deswegen großartig beschwert hat. Wenn du allein im Monat grob an die 200, 300 Stunden ins Spiel versenkst und dafür gerade mal 14 € bezahlst, finde ich, ist das durchaus ein Kostenpunkt, der durchaus zu verschmerzen ist.
Aber sagen wir doch mal ehrlich, obwohl natürlich, also die Welt von World of Warcraft ist riesig und so, aber vor allem in Vanilla WoW hat man doch immer dasselbe gemacht. Geh dahin, warte drauf, dass bei einer Drop-Chance von 5% das und das Fleischstück fällt und bringst wieder zum Questgeber zurück. In einem Singleplayer-Spiel hast du das, gäbe es entweder diese Quest erst gar nicht oder hast du es in 5 Minuten erledigt. Also im Prinzip ist natürlich das Spiel. Auch, also das MMO auch so gebaut, dass man eben extrem viel Zeit allein für das Erfüllen der Aufgaben aufwenden muss, um möglichst lange den Kunden zu binden und ihnen das Geld abzuknüpfen.
Es ist doch vor kurzem, um da drauf mal zurückzukommen, es hat doch vor kurzem irgendeine Newsmeldung gegeben, dass viele Spieler ihren Charakter bis, oder ein Großteil der Spieler ihren Charakter nur bis Level 10 spielen, weil das ein entscheidender Punkt in der Charakterentscheidung ist, dass viele Charaktere nicht über Level 10 hinauskommen. Klar, du verbringst viel Zeit mit Questen und mit Aufleveln. Aber wie gesagt, je nachdem, ob ein passionierter PvP-Spieler bist oder ein passionierter Raider bist, wirst du im Endeffekt wesentlich mehr Zeit mit Endgame-Content verbringen als wie mit Leveln. Also ich kann ja jetzt zum Beispiel nur für mich sprechen. Ich habe 8 oder 9 Charaktere, ja, das ist ein bisschen das übertrieben. Ich habe 7 Charaktere auf Level 70 gespielt, weit über 20 Charaktere gehabt, die über Level 20 waren. Oder auch über Level 30, die irgendwann mal gelöscht wurden, weil man da keine Lust mehr drauf hatte. Irgendwann mal erarbeitest du dir halt eine Routine, eine Questroutine. Ich habe eine komplette Questroutine, die ich immer wieder ablaufe und die mir natürlich die Zeit zum Questen, zum Aufleveln um ein Vielfaches verkürzt. Klar, es sind so Sachen, die mich auch tierisch geärgert haben, weil Blizzard im Vorfeld immer Werbung damit gemacht hat, zu sagen, Leute, die keine Zeit haben, können sich für 5 bis 10 Minuten ins Spiel einloggen und können dort was erleben und ein paar Sachen schaffen. Und im Endeffekt stellt man fest, man braucht alleine eine Stunde nur, um 10 Wolfschwänze von irgendwelchen streunenden Wolfen zu bekommen, weil es die Quest von mir verlangt und die einfach nicht droppen wollen. Das sind Sachen, die mich auch ungemein ärgern. Aber Man kann natürlich den Machern von MMOs unterstellen, damit die Spielzeit unnötig in die Länge zu ziehen. Aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass man wesentlich mehr Zeit im Endgame verbringt, als wie mit Questen oder Leveln.
Zumindest, wenn man bereit ist, eben dann in die soziale Komponente einzusteigen.
Klar, das ist irgendwo Voraussetzung. Wobei ich auch von Leuten gehört habe, die durchaus die Probleme damit haben im Gruppenspiel, die sagen, bevor ich mir eine Gruppe suche, muss die Apokalypse ausbrechen, aber dann wiederum kein Problem darin sehen, auf den PvP-Schlachtfeldern jede Menge Zeit zu versenken und dort ihren Spaß zu haben. Ich frage mich nicht, warum es so ist, da sollte man mit den Leuten selber sprechen, aber anscheinend ist diese soziale Phobie, die man hat beim Gruppenspiel im PvP, irgendwie nicht vorhanden.
Im Prinzip haben wir jetzt festgestellt, das Endgame, da ist das Ende vorhanden, da verbringt man die meiste Zeit. Für was? Warum fängt dann das Spiel nicht schon da an? Und dann wären wir im Prinzip ja wieder da, wo wir bei den alten Spielen gewesen wären. Eben der Fokus auf Gruppenspiel, was eben ein MMO aus meiner Sicht da ausmacht. Ist quasi nur die ersten 80 Level jetzt bei World of Warcraft dazu da, dich anzufixen.
Klar sind die ersten 80 Level dafür da, dich anzufixen, aber ich erinnere mich, um nochmal eine weitere WoW-Anekdote mit reinzubringen, ich erinnere mich an Zeiten, als Testserver noch angeboten wurden für neue Patches und man sich sofort einen Level 60 oder 70 Charakter erstellen konnte, um sich da die neuen Änderungen anzuschauen. Und wenn man sich dann die Mühe gemacht hat, sich einen Charakter, Level 70 Charakter für den Testserver zu erstellen, den man persönlich selber nie gespielt hat, einfach nur mal um zu sehen, wie dieser Charakter mit Level 70 eben gespielt werden kann, steht man vor einer Wall of Spells. Also du hast ein riesen Portfolio an Fähigkeiten und weißt im Prinzip nichts mit denen anzufangen, weil du keinen Plan hast, wofür die eigentlich da sind. Und bevor du dich durch alles durchgelesen hast, ist die Zeit auf dem Test-Realm eigentlich auch schon vorbei. Ich glaube, Level 80 soll dich schon ein bisschen anfixen, aber vor allem soll es dir den Umgang mit deinem Charakter beibringen. Dass du nach und nach neue Spells bekommst, einige werden verbessert, damit du mit deinen Fähigkeiten umzugehen weißt und auch definitiv den Umgang mit deinem Charakter irgendwo beherrschst, damit du überhaupt erstmal im Endgame irgendeine Chance hast.
Und natürlich erstmal 2 Monate lang 14 € pro Monat bezahlst.
Ja, im Prinzip schon.
Wir hatten jetzt den Schritt von zum Beispiel Dark Age of Camelot, wo im Prinzip wirklich komplett auf Gruppe ausgelegt war, hin zu World of Warcraft, das sich immer mehr zum Casual Game entwickelt. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird immer einfacher, den gesamten Content zu erleben, auch den Endgame-Content. Jetzt mit den 10er-Raids und so wird es einfacher für den normalen Spieler, der eben nur ein paar Stunden pro Woche Zeit hat, sich dem Spiel zu widmen, den gesamten Content zu erleben. Was denkst du, ist der nächste Schritt? Oder sind wir schon am Ende angekommen?
Ich glaube, wirkliche Zukunft auf dem Markt, um auch wirklich erfolgreich zu sein, haben Spiele oder MMOs tatsächlich nur, wenn sie wirklich casual-freundlich sind. Du musst dir einfach nur die anderen Beispiele angucken. Herr der Ringe ist jetzt auch in den letzten Jahren relativ casual-freundlich geworden, indem es hier viele Questhilfen anbietet. Aber davor war es einfach ein Spiel, das wohl ich will jetzt nicht sagen, Die Hard Herr der Ringe-Fan ein Pflichtprogramm war. Ich glaube, es gab, oder mach einfach mal die gemeine Unterstellung, ohne mich auf Fakten berufen zu können, dass ein Großteil der Herr der Ringe-Spieler wirklich auch Herr der Ringe-Fans sind, die das Spiel spielen, weil sie sich fürs Szenario unglaublich interessieren. Genauso glaube ich, dass die Warhammer Online-Schar sich zum einen Teil aus Leuten zusammensetzt, die zum einen ein unglaubliches Faible für das Warhammer-Universum haben, zum anderen aus Leuten, die unglaublich gerne PvP-Kämpfe bestreiten, wo ja auch die große Stärke von Warhammer Online drin liegt. Zumal es auch von den Machern von Dark Age of Camelot kommt, wo viele dann Hoffnung drin gesehen haben. Age of Conan hat wieder so einen ganz, ganz anderen Klientel, aber es hat versucht, neue Schritte zu gehen, indem neue Kampfsteuerung eingeführt worden ist und auch viel auf Story hinausgelegt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Age of Conan seit dem Testmonat nicht mehr gespielt, aber man sagt, da ist ziemlich viel passiert, aber ich war mit dem Produkt ab Level 20 einfach unzufrieden. Spiele, die viel versucht oder viel gewagt haben, wie Tabula Rasa, sind abgeschaltet worden, weil der Kundenstamm, der sich durch das Szenario angesprochen gefühlt hat oder durch die Art und Weise, wie man es spielt, war einfach zu klein, um erfolgreich zu sein. Ich denke, gerade weil World of Warcraft so einsteigerfreundlich damals war und jetzt auch casual-freundlicher wird, wird es auch weiterhin Erfolg feiern. Ich will nicht sagen, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Es wird aber, denke ich mal, wieder lange dauern, bis ein Spiel solch einen Erfolg feiern wird, weil die Leute, die MMO interessiert sind, die spielen World of Warcraft. Man muss versuchen, die von diesem Spiel wegzubekommen. Und dafür muss man einiges bieten können und gleichzeitig dieses unbeschwerte Spielen aus World of Warcraft gleichzeitig mitbringen können. Und dann wird ein Spiel sofort immer als Plagiat beschimpft. Und das kann nicht das Ziel sein. Es muss sich was getraut werden, das ist klar. Aber man hat immer, wie zum Beispiel Spiele wie Tabula Rasa im Hinterkopf, wo man weiß, man hat sich versucht, was zu trauen, aber es ist einfach untergegangen.
Bei diesem Punkt muss man natürlich auch die Free-to-Play-Spiele wie Runes of Magic erwähnen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Also klar, die 11,5 Millionen von World of Warcraft hat noch keins davon erreicht, aber vor allem Runes of Magic läuft sehr gut mit derselben Formel wie auch World of Warcraft. Die Frage ist, ob das wirklich die Zukunft, ob das vielleicht die Zukunft ist, dass man einfach kostenlos spielt und dann für einzelne Items bezahlt. Allerdings ist die Spielmechanik im Prinzip, ist, was man findet momentan, ist World of Warcraft. Und ich wüsste jetzt auch nicht, entweder man macht dann wirklich wieder einen Einzelspielertitel oder man geht wieder zurück in Richtung Gruppe. Ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt das Ende der Fahnenstange wäre in dem Moment.
Ich denke mal, es gibt genug Entwickler, die gerne auf den MMO-Zug aufspringen wollen und das auch in der Vergangenheit versucht haben, weil sie natürlich sehen, dass World of Warcraft irgendwo eine Cash-Cow ist. Auch wenn viele, glaube ich, immer übersehen, was für ein Aufwand dahinter ist, 11 Millionen Leute überhaupt die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel spielen zu lassen. Ich möchte da nur an Ubisoft verweisen, die ganze Situation mit ihrem neuen Kopierschutz ein bisschen unterschätzt haben und deren Server zusammengebrochen sind. Mit den Free-to-Play-Online-Rollenspielen, dass die Erfolg haben, wundert mich ehrlich gesagt nicht. In meinem Freundeskreis, die Leute, die keine Online-Rollenspiele spielen, wenn man die gefragt hat, warum spielst du kein World of Warcraft oder Dark Age of Camelot oder Warhammer Online, kam immer die Antwort, weil ich keine 13 Euro dafür im Monat bezahlen möchte. Vielen Leuten wird es, denke ich mal, ähnlich gehen, die einfach keinen Sinn darin sehen, monatlich Gebühren für das Spiel zu bezahlen, wo sie doch einmal schon 50 Euro für das Hauptspiel so hingelegt haben. Dem Spieler die Chance zu geben, für das Spiel zu bezahlen, wenn ihnen danach ist, wird wahrscheinlich irgendwo schon seinen Platz in der Zukunft finden und wird vielleicht auch irgendwann mal das Maß aller Dinge. Aber im Moment. Free-to-Play und Micro-Payment-Systeme sind der absolute Renner in Asien. Die machen, ich glaube, so unglaublich viel Kohle mit der Geschichte. Nur in Europa wird es, oder halt im Rest der Welt, muss sich das System erstmal wirklich durchsetzen. Runes of Magic ist, glaube ich, da der etwas bekanntere Vertreter der Free-to-Play-MMOs. Es hat auch seine Anhängerschaft, aber wenn so ein Spiel sich irgendwann mal so durchsetzt wie World of Warcraft und Micropayment anbietet, wird sich die ganze Situation, denke ich mal, ändern. Aber im Moment ist es schwer zu sagen, ob das wirklich so Zukunft hat, in Europa jetzt. Wie gesagt, in Asien boomt das Zeug ja unglaublich. Aber es ist für viele halt eine Alternative, die kein monatliches Geld dafür ausgeben wollen. Und während man früher auf irgendwelche Asia-Grinder zurückgreifen musste, die ja irgendwann mal auch aufgehört haben, Spaß zu machen, kommen Spiele wie Runes of Magic, die jetzt auch ähnlich wie World of Warcraft viel mit Quests arbeiten, da genau richtig und werden sicherlich auch irgendwann mal ihren Part in der Geschichte der MMOs einnehmen.
Ja, der zentrale Punkt, der mich momentan einfach stört bei der ganzen Diskussion, ist im Prinzip, dass alles, was kommt, frappierend an World of Warcraft erinnert. Selbst Tabula Rasa war im Kern nichts anderes als World of Warcraft. Klar, das Kampfsystem war ein bisschen anders ja, und so, aber man konnte die Herkunft klar erkennen. Es war auch nicht sehr viel mehr als ein Klon.
Böse Zungen würden wahrscheinlich jetzt hingehen und sagen, World of Warcraft ist irgendwo doch auch nur ein Ultima Online oder Meridian 59 Klon. Ich denke
Da
mal, dass.
muss ich gleich eingreifen, weil wer Meridian 59 und Ultima Online wirklich gespielt hat, wird erkennen, dass World of Warcraft ganz anders funktioniert, auch von unten herab. Also die alten Titel, die waren ganz, ganz anders. Ja. Die waren wirklich komplett auf Gruppe ausgelegt. Nicht nur schwer zu meistern, sondern auch schwer im Einstieg und alles. Das ist mit World of Warcraft nicht mehr zu vergleichen, wenn man das mal gespielt hat.
Ich würde dir auch in dem Punkt nie widersprechen. Ich sage ja, böse Zungen würden es behaupten. Das würde ich von mir aus so nie sagen. Aber schlussendlich sind Spiele wie Meridian 59 oder halt in dem Fall eher Ultima Online, es sind einfach die Spiele, mit denen alles angefangen hat. Die MMOs erst salonfähig gemacht haben, zumindest wahrnehmbar in einem bestimmten Kreis von Interessenten. World of Warcraft ist einfach zur richtigen Zeit gekommen und hat den Leuten das richtige, die richtigen Appetithäppchen hingelegt. Und alles, was jetzt nach World of Warcraft kommt, muss sich natürlich daran messen lassen. Und viele Entwickler erkennen auch, dass der Weg, den World of Warcraft gegangen ist, ein sehr erfolgreicher Weg ist. Und es gibt ja diesen Spruch, lieber einmal gut kopiert als schlecht neu selber erfunden oder so ähnlich. Und ja, warum sollte man sich groß die Mühe machen und etwas versuchen zu erfinden, was vielleicht nicht gut ankommt, wenn es doch schon im Prinzip vorhanden ist und man sieht, dass es erfolgreich ist?
Weil die Userbasis für MMOs begrenzt ist. 11,5 Millionen mehr schafft World of Warcraft momentan auch nicht. Und um die 11,5 Millionen wirklich signifikant abzukratzen, muss meiner Meinung nach die Entwicklung in irgendeine andere Richtung gehen. Das kann mit Klonen scheinbar nicht funktionieren. Ich meine, viele Beispiele hatten wir ja. Klar, Lords of the Rings Online hat eine stabile Playerbasis und so, aber ich meine, die kommt nicht mal an die 200.000 ran. Warhammer Online genauso. Also man sieht doch ganz klar, dass die Leute da scheinbar kein Interesse mehr dran haben.
Ja, ich glaube auch, dass die Entwickler sich im Moment viel zu sehr darauf versteifen, die Leute weglocken zu können von World of Warcraft, indem man ihnen etwas anbietet, was ihnen vertraut ist. Aber wie du vorhin schon richtig erkannt hast, oder auch schon angedeutet hast, es muss definitiv etwas passieren, was das Genre weiter voranbringt.
Aber wir sind natürlich jetzt an dieser Stelle, können wir auch nicht erörtern, was das sein müsste natürlich. Ne? Wenn wir das wüssten, würden wir eigene Firma gründen und natürlich die große Kohle verdienen.
Ganz genau.
Was vermisst du zum Beispiel an World of Warcraft? Oder was war an Tabula Rasa jetzt so viel besser, dass du das vielleicht lieber gespielt hast?
Das ist jetzt eine ziemlich gute Frage. Ich umkurve die Frage einfach ein bisschen, indem ich jetzt einfach mal behaupte, die Gerüchte um ein World of Call of Duty wäre etwas, was mich ziemlich interessieren würde. Ein Online-Rollenspiel, was in seiner Bedienung ähnlich einfach wie World of Warcraft ist, allerdings einen Umgang hat wie Tabula Rasa, dass du die Gegner selber anvisierst und Schüsse aus deiner Waffe abgibst, indem du auf die Maustaste wirklich drückst und nicht einfach drauf drückst und du hast einen automatischen Kampf. Eine Vermischung aus beidem, das ist etwas, was mir wirklich Spaß machen würde. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Das heißt nicht, dass ich mir ein World of Warcraft mit einem Kampfsystem à la Age of Conan wünsche. Ich glaube, damit hätten die auch keinen Erfolg großartig. Was ich mir wünsche, ist tatsächlich ein Spiel in seiner Einfachheit wie World of Warcraft und in seinem Szenario, unverbrauchten Szenario wie Tabula Rasa. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
Also im Prinzip einfach was Huxley-Versuch, das angeblich noch dieses Jahr erscheinen soll, aber bei dem man immer noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich werden wird. Also wer Huxley noch nie gehört hat, das ist ein MMO-Shooter im Prinzip, soll es sein.
So etwas genau würde ich mir wünschen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, was ich mir wünschen würde. Ich meine, ich kann es nur wiederholen, ich bin einfach immer noch mehr der Singleplayer-Spieler. Klar, zünftige Deathmatches und so interessieren mich auch. Mein Call of Duty Modern Warfare 2 hat mich jetzt auch einige Stunden mehr Tage Lebenszeit gekostet und Quake Live brauche ich da gar nicht erst zu erwähnen, aber ich meine, World of Warcraft ist, denke ich, das beste Beispiel. Ich habe das letzte Addon dann gekauft, bis Level 80 gelevelt und dann wieder aufgehört. Und wenn das nächste Addon kommt, level ich bis Level 85, glaube ich, geht's nur und dann werde ich auch wieder aufhören. Da müsste für mich, denke ich, schon ein radikaler Umschwung im Spielprinzip kommen. Tabula Rasa habe ich im Prinzip lieber gespielt als World of Warcraft, weil mich erstens das Szenario angesprochen hat, die Sci-Fi, die Kämpfe, weil sie direkter waren eben und weil auch wieder die soziale Komponente da war. Also die Community war klar, sie war leider nur klein, aber sie hat zusammengehalten, war wirklich auf dem Server top, muss man sagen. Und auch die Entwickler waren eben anwesend, haben sich die Probleme angehört und so. Aber wie mir darauf jetzt, was der nächste Schritt für mich wäre, keine Ahnung.
Dann schmeißen wir doch einfach mal ein Wall of Dragon Age oder Wall of Quake in die Runde und lassen das mal so stehen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Teile uns doch am besten in den Kommentaren mit, welches MMO ihr am liebsten haben möchtet. Ansonsten hören wir uns Ende April wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.